Aber ich kenne natürlich Typen wie Trump. Er ist in Wirklichkeit, besteht er aus lauter Minderwertigkeitskomplexen, die er alle in einer bestimmten Form kompensiert. Mit Wichtigtuerei, mit lauter Frauengeschichten, die teils erfunden sind. Oder wenn, hat er eben ganz offensichtlich, so haben es ja die Gerichte entschieden, tatsächlich Gewalt angewandt.
Aber die NATO, so wie sie bestand, wird so in dieser Form unter ihm nicht fortbestehen, sondern sie wird sich in gewisser Weise neu formieren müssen. Und die Europäer werden Leistungen erbringen müssen, die dann zu Lasten und auf Kosten anderer Dinge gehen.
Also ich glaube, dass er die EU an sich nicht mag. Er kann die natürlich nicht auflösen, das wird er auch nicht, aber er wird sie eher links liegen lassen.
Gysi gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast.
Gysi gegen Gutenberg.
Liebe Nutzerinnen und Nutzer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Gregor Gysi. Mir gegenüber sitzt wie immer der Freiherr Karl Theodor von und zu Gutenberg. Ich glaube, so ist es korrekt.
Ja, noch nicht mal.
Noch nicht mal. Ist auch egal. Und Sie kennen ja diese Veranstaltung, die wir nennen Gysi gegen Gutenberg. Manchmal haben wir tatsächlich unterschiedliche Positionen. Manchmal gibt es auch interessante Übereinstimmungen. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass ich ein bisschen unabhängig bin von meiner Partei und den Vorständen und er aus der Politik ausgeschieden ist, was uns beide in jeder Hinsicht offener macht. Abgesehen davon meine Eingangsfrage, denn heute werden wir über die Wahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika sprechen, ein auch für Deutschland und für Europa sehr spannendes Thema. Aber hattest du in der letzten Woche irgendein besonderes Erlebnis, das du uns erzählen möchtest?
Das besondere Erlebnis, Gregor, ist bereits deine Einführung gewesen, nachdem du zum ersten Mal von Nutzerinnen und Nutzern gesprochen hast in unserem Podcast. Die Begrifflichkeit hatten wir noch nicht. Wir waren immer bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber ich finde das eigentlich ganz, ganz charmant. Überlege noch so ein bisschen auf den Begriff herum.
Was ist mir passiert letzte Woche? Ich bin in Paris gewesen, 2 Tage, immer eine Reise wert. Und habe dort eine Installation, eine Kunstinstallation in der Philharmonie Besuch gehabt. Die hieß En Amour, also über die Liebe, klang natürlich alles ganz wunderbar. Aber es war eine Installation, die hat mit künstlicher Intelligenz gearbeitet und den Raum mit unterschiedlichen Farben, aber auch Mustern bespielt, die sich, wenn man an die Wand gegriffen hat oder auf den Boden, dann verändert haben. Es war aber ganz interessant, dass diesen Umstand so gut wie keiner kapiert hat zunächst einmal. Und in dieser Installation waren auch Familien. Und die ersten, die verstanden haben, um was es eigentlich ging, waren die kleinen Kinder. Also die Kreativität sofort zu erkennen, welcher Zauber hinter dieser Installation lag, ist uns Erwachsenen einfach vollkommen abhanden gekommen. Und es war wirklich interessant zu sehen, dass wir die Anleitung der Kinder brauchten, um zu verstehen, welche Magie in diesem Moment oder in dieser ganzen Kunst letztlich lag. Und das war für mich ein besonderer Moment und hat einmal mehr gezeigt, wie unfassbar abgeschliffen wir mittlerweile sind und uns manchmal diese Offenheit, etwas, was man gar nicht erstmal greifen kann, zu verstehen und in unser Leben zu übersetzen. Das war mein Erlebnis, was mich letzte Woche durchaus berührt hat.
Das finde ich schon deshalb spannend, weil es auch um einen Moment geht, den wir alle erleben. Das ist nämlich der 5. November 2024, ein besonderer Moment, wo nach allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit höchstens die US-Bevölkerung entscheidet, ob nur Joe Biden Präsident bleibt oder ob Trump wieder Präsident wird. Das hat Folgen nicht nur für die NATO, für ganz Europa, auch für unser Land. Was glaubst du denn, wer wird diesen Wahlkampf gewinnen? Und was glaubst du, wird das Supreme Court, also das höchste Gericht der USA, entscheiden, ob Trump überhaupt antreten darf oder nicht, weil er doch beteiligt war an der höchst fraglichen und ja auch strafrechtlich geahndeten Aggression gegen den Kongress durch Demonstrierende?
Also zunächst einmal ist es ganz interessant, dass gesagt, die amerikanische Bevölkerung ist aufgerufen zu wählen. Das ist natürlich richtig. Am Ende entscheiden aber ein paar 10.000 Menschen über eine Wahl, die einen mittelbaren Einfluss hat auf etwa 8 Milliarden Menschen auf diesem Globus. In irgendeiner Form. Und warum ein paar 10.000 Menschen? Weil es sich reduziert auf die sogenannten undecided, die unentschiedenen Wechselwähler in wiederum eine Handvoll 5 bis 6 Bundesstaaten.
Das stimmt, die anderen stehen fest, demokratisch oder republikanisch.
Im Grunde fast monolithisch fest. Und wenn man das mal runterreduziert, was das heißt, und beide Parteien kennen wirklich die Farbe jedes Fußnagels dieser 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 Wähler, um die es da geht, und werben um die, wissen, wo die wohnen, welche Vorlieben sie haben, mit wem sie ein Verhältnis haben, mit, also es ist, das ist das so im Fokus, dass sich eine der bedeutendsten Wahlen, wahrscheinlich der letzten Jahrzehnte, auf so einen Kern reduziert. Das ist in sich ja schon eigentlich verrückt.
Darf ich noch schnell was sagen, damit es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen? Wenn Sie 90% der Stimmen in New York bekommen, das nutzt nichts, weil die Anzahl der Wahlfrauen und Wahlmänner ist vorgegeben. Mehr kann New York nicht stellen. Und das sind dann alles Demokraten, aber das erhöht sich nicht. Und bei den anderen Staaten ist auch festgelegt, wie viele Wahlfrauen und Wahlmänner sie vertreten können, sodass es immer nur darum geht, kriegt man da eine Mehrheit von Demokraten oder Republikanern hin? Und da nutzt ihr ein fantastisch noch viel höheres Ergebnis als vor 4 Jahren in einem Bundesstaat, der sowieso die demokratischen Wahlfrauen und Wahlmänner entsendet, gar nichts. Und das ist schon nicht so leicht nachvollziehbar in Europa.
Das ist schwer nachvollziehbar. Es ist ein fast abstruses Wahlsystem, das in den letzten Jahren auch von beiden Parteien dazu genutzt wurde, immer wieder diese Wahlkreise neu zuzuschneiden, wenn es dann auch um die parallel laufenden Kongresswahlen geht. Also das sind viele Dinge,
und
die
es
eigentlich...
Es hat ja auch schon den Fall gegeben, dass jemand zum Präsidenten gewählt wurde, obwohl der andere mehr Stimmen hatte.
Ja, das hatten wir ja beim letzten Mal so, nicht? Also ich meine, beim vorletzten Mal hatten wir das so. Das war, als Hillary Clinton mehr Stimmen hatte und Trump dann tatsächlich gewählt wurde. Ja. Also das ist in sich ein schwer verständliches System. Was bedeutet das für dieses Jahr und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wer wie gewinnen könnte? Zunächst einmal haben wir einen Supreme Court, der Donald Trump noch dieses Jahr ausbremsen könnte. Es laufen insgesamt, liefen und laufen 91 anhängige Klagen. Und davon sind einige nicht ungefährlich für ihn. Auf der anderen Seite darf man nicht unterschätzen, er hat den Supreme Court mehrheitlich republikanisch besetzt. Da hatte er schlicht auch Glück. Teilweise war das natürlich aber auch politisches Ziel. Das ist übrigens ein Ziel, das die Demokraten auch immer wieder haben.
Ja, aber es sind demokratische Richter gestorben und sicher, so konnte er nachsetzen.
Die werden ja auf Lebenszeit ernannt. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ganz anders als bei uns in unserem Lande wird ein Richter am höchsten Gericht in den USA auf Lebenszeit ernannt.
Der kann da mit 96 noch sitzen. Selbst wenn er von nichts mehr eine Ahnung hat, das spielt gar keine Rolle.
Ja, wäre doch auch noch ein Karriereziel für dich.
Aber für mich fantastisch. Ich verstehe nicht mal, was Sie erzählen. Dadurch könnte ich besonders frei entscheiden.
Insbesondere könntest du die intellektuelle Tiefe dann wirklich durchsteigen.
Also muss man damit rechnen, dass ein Trump vom obersten Gericht ausgebremst wird? Es ist nicht ausgeschlossen. Ja. Es sind einige Fragen, sind tatsächlich von höchster verfassungsrechtlicher Relevanz. Aber ich würde die Wahrscheinlichkeit jetzt auch nicht allzu hoch hängen. Das, insbesondere wird er alles unternehmen, um die Verfahren über den Wahltag hinaus zu zögern und um sich dann, was er ja auch schon offen angekündigt hat, selbst zu pardonieren. Also sich,
begnadigt
sich dann einfach.
Aber das kann er erst, wenn er als Präsident eingesetzt ist. Das ist dann so im Januar der Fall, wenn er am 5. November gewählt wird. Ende Januar so vielleicht kann er das dann tatsächlich machen. Das heißt, es ist auch einmalig, dass ein Präsident sich selbst begnadigen kann.
Ja.
Aber so ist es.
So ist es nun mal. Und wenn man dann gleichzeitig so gewickelt ist, wie er es ist, nämlich mit natürlich mittlerweile auch gar nicht mehr verhohlenen autokratischen Tendenzen, wenn man ein derartiger Narzisst ist, wenn man natürlich keine Lust hat, im Gefängnis zu landen, das ist ja sogar irgendwie nachvollziehbar, wird er da alle Hebel in Bewegung setzen. Wie hoch sind die Chancen? Nun haben wir es mit zwei Kandidaten zu tun, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise, lieber Gregor, einfach schlichtweg ungeeignet für dieses Amt sind.
Richtig.
Der eine ist nun wirklich zu alt,
ja,
und wird selbst in den eigenen Reihen als nicht mehr fit genug erachtet, um diesen wahnsinnigen Anstrengungen, die dieses Amt mit sich bringt, in irgendeiner Form noch nachkommen. Also er kommt nach, aber nicht wie die Erwartungshaltung tatsächlich gegeben ist. Und der andere Pinsel ist nun der, der er ist und einer, der im Grunde demokratische Grundsätze mit Füßen tritt, das im Minuten-, im Stundentakt tut, der alles auf sich und seine Person bezieht, der charakterlich wirklich Abgründe an den Tag legt, immer wieder. Und von so einem will man einfach die weiterhin stärkste Militärnation dieser Erde, die wirtschaftsstärkste Nation dieser Erde geführt sehen.
Ich muss zu beiden was sagen. Nicht die Jahreszahl, sein Alter ist das Problem, sondern dass er selbst psychisch, geistig so gealtert ist. Es gibt andere in dem Alter, die sind noch völlig fit, aber er eben nicht. Also er hat ja zum Beispiel in Vietnam, wenn ich richtig informiert bin, vergessen, dass er in Vietnam ist. Das ist, geht schon ziemlich weit. Also wenigstens in welchem Staat man ist, sollte man immer noch einigermaßen ahnen und auch zum Ausdruck bringen können. Und
auf der anderen Seite ist Donald Trump letztens nicht mehr der Vorname seiner Frau eingefallen.
Ja, das war das verstehe ich, nachdem sie seine Hand weggehauen hat, als er sie greifen wollte. Das Verhältnis zwischen den beiden kann man auch psychologisch tief untersuchen. Mhm. Aber ich kenne natürlich Typen wie Trump. Er ist in Wirklichkeit besteht er aus lauter Minderwertigkeitskomplexen, die er alle in einer bestimmten Form kompensiert. Mit Wichtigtuerei, mit lauter Frauengeschichten, die teils erfunden sind. Oder wenn, hat er eben ganz offensichtlich, so haben es ja die Gerichte entschieden, tatsächlich Gewalt angewandt etc. mit allem drum und dran. Das ist alles schon sehr, sehr problematisch. Aber jetzt meine Frage, über die wir uns austauschen müssen, was bedeutet das für Europa? Also ich glaube, dass er die EU an sich nicht mag. Er kann die natürlich nicht auflösen, das wird er auch nicht. Aber er wird sie eher links liegen lassen, ist mein Eindruck. Was meinst du?
Der Fokus beider Kandidaten und auch des derzeitigen Präsidenten, aber das ist auch eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, wenn man so will, hat sich zunehmend Schritt für Schritt von Europa wegbewegt und mehr über den Pazifik gerichtet. Also das eigentliche, wirklich große politische Ziel oder auch der große politische Gegner, politische Wettbewerber und die politische Notwendigkeit ist China. Und alles, was mit China zusammenhängt. Und da ist Europa in den letzten Jahren auch kein einiger und einigender Partner gewesen in der Hinsicht. Und man hat auch gesagt, wir haben Europa nach dem Wahnsinn des Zweiten Weltkrieges aufbauen geholfen, sich wieder aufzubauen geholfen. Wir haben nicht nur Dankbarkeit dafür erfahren, es ist natürlich auch nicht immer alles richtig gelaufen in der Hinsicht. Und man weiß, ob man jetzt aus dem demokratischen oder dem republikanischen Lager kommt, immer wieder darauf hin, ihr habt verdammt nochmal jetzt eure Hausaufgaben selber zu machen. Es kann nicht sein, dass wir auf Dauer eure Nanny sind, einspringen, wenn ihr keine Lust habt, irgendwas militärisch zu unternehmen. Ihr seid diejenigen, die uns dann mit dem nackten Hintern ins Gesicht springen, wenn etwas schief läuft. Das habt ihr immer ganz gut gekonnt. Und von daher ist Europa bereits diesbezüglich mehr auf sich alleine gestellt als zuvor. Dazu kommt, dass ein Trump bereits in der ersten Amtszeit gezeigt hat, America first. Es wird im Grunde alles, was möglich ist, fast protektionistisch oder wirklich protektionistisch in den USA gehalten, was sehr untypisch ist für die Republikaner. Das war eigentlich etwas, was immer üblicher von den Demokraten kam. Und das hat Trump jetzt an sich gezogen, trifft damit einen tiefsitzenden Nerv der amerikanischen Bevölkerung. Es ist zunächst natürlich erstmal Richtung China gerichtet, aber es trifft Europa ganz genauso. Wir hatten diesen sogenannten Inflation Reduction Act, wo wir eng zusammengearbeitet hatten oder es versucht hatten über die letzten Jahre, wenn es um Klimaschutz ging und ähnliches. Da hat jetzt ein Biden fast alles auch in dieser Hinsicht in die USA zurückgezogen. Also es wird wirtschaftliche Auswirkungen haben. Wir haben die sicherheitspolitischen Auswirkungen, weil unter Trump wird die Bereitschaft der USA, Europa zu schützen, ganz klar an Herrn Jungtim gebunden. Und das Jungteam, das er immer wieder ausspricht, und er ist immer, das darf man nicht vergessen, er denkt rein transaktional und nicht immer nur logisch transaktional, sondern er sagt, ich habe eine Forderung, wenn diese Forderung erfüllt wird, bin ich bereit, dann auch etwas zu geben. Aber die NATO, so wie sie bestand, wird so in dieser Form unter ihm nicht fortbestehen, sondern sie wird sich in gewisser Weise neu formieren müssen und die Europäer werden Leistungen erbringen müssen, die dann zu Lasten und auf Kosten anderer Dinge gehen.
Also ich bin davon überzeugt, dass er ein gutes Verhältnis aufbauen wird zu Orbán, wahrscheinlich auch zu Duda, Meloni kann ich mir auch vorstellen, aber zu Scholz bestimmt nicht. Und auch wenn wir jetzt einen CDU-Kanzler hätten, zu dem auch nicht. Das spielt dabei keine Rolle. Das hängt auch mit seiner Einstellung zu Deutschland zusammen. Bei der NATO muss man natürlich Folgendes sehen. Es gibt zwei Folgen und jetzt kommt wahrscheinlich wieder unser unterschiedlicher Standpunkt. Er will versuchen, mit allen Mitteln den Krieg Russland gegen die Ukraine zu beenden. Aber ich denke, das geht stark zulasten der Ukraine.
Ist ihm scheißegal.
Ja. Und deshalb bin ich ja dafür, dass die Initiative zum Waffenstillstand vorher von uns kommt, damit eben nicht Trump den erreicht und dann auf ganz andere Art und Weise, als wir das machen würden. Da wird mir immer gesagt, na, wer weiß, ob Putin das will. Da sage ich, da können wir Bedingungen setzen. Also wir sagen, was haben wir? Heute ist ja egal, in zwei Tagen. Ab 0 Uhr Waffenstillstand. Vorübergehend liefern wir keine Waffen an die Ukraine. Und wenn dann Putin Nein sagt, dann sagt er, liefert mal weiter Waffen. Wenn er sagt, ich brauche mehr Zeit, würde ich sagen, nee, mehr Zeit gibt's nicht. Entweder 48 Stunden oder wir liefern wieder Waffen, völlig klar. So, und dann gibt's die Frage der Vermittler. Natürlich würde der nicht auf Deutschland hören, der hört auch nicht auf Frankreich, das ist mir völlig klar. Aber es gibt drei Länder, auf die er angewiesen sind.
China,
Brasilien und Südafrika. Und wenn die vermitteln und dann ihm erklären, du kannst das Donbass-Gebiet nicht behalten, aber wir machen doppelte Staatsbürgerschaft, weiß ich was, etc., etc., dann könnte da ein Frieden entstehen, ohne dass die Ukraine, sage ich mal, verloren hat, kein Territorium verliert. Wenn Trump das macht, wird das viel schlimmer. Das ist das eine. Aber jetzt komme ich zum Zweiten. Wenn er sich um den Nahen Osten kümmert, haben die Palästinenserinnen und Palästinenser ganz schlechte Karten. Da ist ja der Biden anders, der spricht eben von einer Zwei-Staaten-Lösung. Und ich behaupte, deshalb gibt es zwei Leute, also Staats- oder Regierungschefs, die auf Trump hoffen. Der eine heißt Putin und der andere heißt Netanyahu.
So, und damit hast du jetzt im Grunde dein Argument auch ein bisschen schon ausgehebelt mit dem Waffenstillstandsvorschlag, den ich ja vom Grundsatz her sympathisch finde, vom Grundsatz her. Nur Putin wird den Teufel tun und sich darauf einlassen.
Nein, dann soll er Nein sagen. Warum machen wir nicht erstmal das Angebot? Er kann ja Nein sagen. Aber wenn er Nein sagt, sind wir moralisch viel mehr im Recht. Und wenn wir es jetzt versuchen und es vielleicht doch erreichten, ist das ein Vorteil für die Ukraine im Vergleich zu einem Versuch durch Trump. Das ist ja nur mein Hauptargument.
Wir werden es noch nicht erreichen, weil ein Putin, das einzige Ziel Putins ist es jetzt, Trump abzuwarten. Und er hat ja durchaus in diesem Jahr jetzt nicht mehr eine Situation, wo er komplett mit dem Rücken zur Wand steht. Im Gegenteil, die letzten Wochen und Monate zeigen, dass auch wieder Geländegewinne drin sind. Und die Chinesen haben derzeit auch kein Interesse, diesen Krieg zu beenden. Die machen ein ganz bigottes Spiel.
Aber du darfst nicht vergessen, das Gespräch Selenskyj mit dem chinesischen Partei- und Staatschef hat Selenskyj sehr beeindruckt. Also er hat danach gesagt, das war wirklich ein gutes und sauber.
Das hätte ich an Selenskyjs Stelle auch gesagt.
Aber wenn Russland aufhören will, dann ist China mit Südafrika und Brasilien als Vermittler nur deshalb geeignet, weil Putin an den dreien nicht vorbeikommt.
Nein, er hängt wirtschaftlich und in vielen anderen politischen Fragen hängt er an China, nur ich sehe tatsächlich das Interesse nicht. Und ich fürchte, dass es zu einer es ist eine Lose-Lose-Situation derzeit, das ganze Szenario für die Ukraine. Und es ist eine ganz schwierige Situation für die NATO, weil der Spaltpilz ist bereits hineingetragen. Und das ist etwas, was am Ende für unsere Sicherheit ein Riesenproblem ist. Dein zweiter Punkt, den finde ich interessant und wichtig, das ist der Nahe Osten. Das ist einer der wenigen Felder, in denen Donald Trump in seiner wirren, verrückten, teilweise auch entsetzlichen Amtszeit, die er da an den Tag gelegt hat, ja durchaus Erfolge hatte. Man darf nicht vergessen, er hat die sogenannten Abraham Kreuz auf den Weg gebracht oder zumindest Leute beauftragt, sie für ihn auf den Weg zu bringen. Und er hat sie dann auch nicht proaktiv verhindert, was bei ihm ja immer drin ist, wo es um eine Annäherung und eine diplomatische Anerkennung zwischen Israel und den Emiraten gegangen ist. Er hatte einen großen Schritt gemacht, einer da vor kurzem noch undenkbaren Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel. Und ich glaube, deswegen muss man relativ differenziert auf diesen immer brennenden Teil dieser Welt blicken. Ich glaube, dass ein Netanjahu sich derzeit mehr Hoffnungen macht, als er vielleicht am Ende des Tages wird durchsetzen können.
Ja, weißt du, was
weil Trump Problem will ist? Diesen Erfolg ja wieder wiederholen. So, ja, und der auf. Kriegt den ja nur, pass auf, ganz kurz, der kriegt den ja nur, wenn er gleichzeitig den Interessen der Saudis und der Emirate dient. Diese sind nicht als Unterstützer Israels bekannt. Die wollen auch, was die auch nicht wollen, ist eine weiterhin ein Flüchtlingsszenario der Palästinenser in deren Gebiete hinein, die sie ja auch zynisch abschotten. Das darf man auch nicht vergessen. Also die tragen ja dazu auch nicht einen unerheblichen Teil dazu bei.
Ja, vor allen Dingen haben die Palästinenser sind schon Flüchtlinge, die da seit den 40er Jahren sind, also dann natürlich schon deren Kinder nie integriert,
ja, klar.
Sondern sie immer als Flüchtlinge behandelt.
So, und die haben ein Interesse an einer Zwei-Staaten-Lösung, ganz im Gegensatz zu der Truppe, die um Netanjahu herum ist. Und deswegen kann es da durchaus zu einer Überraschung kommen. Nochmal, bei Trump muss man mit jedem Wahnsinn immer wieder rechnen. Und auch nicht mit logischen Schritten. Er wird im Zweifel auch wieder versuchen, sich mit Kim Jong-un erneut zu verbrüdern. Klar, nicht? Das klar. Hat ihm ja damals schon gefallen. Ja, also da wird's die tollsten
denken
Dinge
ja auch ähnlich.
Ja, wir haben ja auch beide interessante Haarschnitte. Da kommen ja viele Dinge zusammen. Also außenpolitisch.
Darf ich aber noch was dazu sagen?
Ja.
Er hat einen Plan für so eine Art Zwei-Staaten-Regelung vorgelegt. Und da hat er den Israelis fast alle Siedlergebiete gelassen. Das geht nicht, das geht so nicht gut. Und vor allen Dingen hat er gesagt, Jerusalem, und so hat er ja auch die Botschaft verlegt, ist die Hauptstadt von Israel. Damit finden sich die Palästinenser nie ab. Nun wäre ich immer gefragt, wie sähe denn bei dir eine Lösung aus, wenn ich das ganz kurz sagen darf. Also die Siedlungen, die unmittelbar an Israel grenzen, an den Grenzen von 67, die könnten sie dann behalten, wenn sie dafür anderes Territorium für Palästina zur Verfügung stellen. Also man vereinbart so einen Austausch. Andere Siedlungen müssen geschlossen werden, und zwar in folgender Art und Weise. Das müssen wir übrigens alle bezahlen, damit es da keine Missverständnisse aufkommen, dass wir Wohnungen und Arbeitsstellen aufbauen in Israel und den Siedlern sagen, ihr könnt umziehen. Und zwar, ihr habt ein Jahr Zeit, bis dann und dann. Und ihr kriegt einen Arbeitsplatz, ihr kriegt eine Wohnung, alles. Wenn ihr aber nicht umzieht, steht ihr danach unter palästinensischer Kontrolle. Das ist dann aber eure Entscheidung, nicht mehr unsere. Wir bieten euch jetzt den Umzug an. Bei der Jerusalem würde ich Folgendes machen. Da würde ich sagen, also entweder teilen wir Jerusalem, wie Berlin. Ein bisschen furchtbar, aber ihr kriegt den Teil, ihr kriegt den Teil und UNO-Truppen stehen dazwischen, theoretisch. Oder wir machen daraus die Hauptstadt beider Länder. Und wenn wir die Hauptstadt beider Länder daraus machen, das ist die Hauptstadt von Palästina und die Hauptstadt von Israel, dann muss Israel nicht zurücknehmen, dann stellt ihr einen Oberbürgermeister, die andere Seite einen Oberbürgermeister, und es gibt einen vom Sicherheitsrat einstimmig, das ist wichtig, einstimmig angesetzten Oberbürgermeister, der sozusagen die dritte Stimme ist, und entweder geht es 3-0 aus oder 2-1, je nachdem. Und wenn das nicht geht, dann wird Jerusalem international verwaltet. Das war ja auch der ursprüngliche Beschluss der UNO und ist gar nicht so falsch. Denn Jerusalem hat ja nicht nur Bedeutung für die Muslime, nicht nur Bedeutung für die Jüdinnen und Juden, sondern auch für die Christinnen und Christen. Und insofern wäre eine internationale Verwaltung, also nicht durch mich, aber durch so einen Typen wie mich, der alle drei Religionen gleichermaßen lieb hat, weil er keiner angehört. Also das wäre zumindest dann auch eine Lösung. Also kurzum,
ganz harter Gedanke.
Ich will bloß sagen, wenn man politisch will, weißt du, kannst du für alle die spannenden Fragen, die dort anstehen, Lösungen finden.
Wenn man politisch will. Und ja. Zu den politischen Willen gehören die Protagonisten vor Ort und in beiden großen Lagern, also in beiden Nationen, oder die einen werden ja noch nicht als Nation bezeichnet, haben wir ganz gewaltbereite Hardliner.
Ja.
Und solange es die gibt, ist jede schöne Idee Makulatur. Und was noch dazu kommt, ist, beide Seiten haben historisch ihre unangenehmsten Erfahrungen mit internationaler Aufnötigung, um es mal so zu nennen. Das ist etwas, was traumatisch sowohl in vielen israelischen Köpfen ist, als auch ebenso traumatisch in vielen arabischen Köpfen. Und deswegen, oder palästinensischen, wie auch immer man es ausdrücken will. Und deswegen ist das natürlich ein unglaublich komplexes Feld weiterhin. Trotzdem ist es richtig, und das ehrt dich auch, und das mache ich ja auch, weiterhin laut über unterschiedliche Optionen nachzudenken. Man muss nur immer damit rechnen, dass man von gewissen Seiten da nicht nur Gegenwind bekommt, sondern dass einem purer Hass entgegenschlägt. Und es handelt sich einfach um eines der komplexesten Probleme schlechthin.
Ja, deshalb sage ich ja, es muss ja die Sicherheit an der Grenze auch gewährleistet werden. Die möchte natürlich Israel selbst gewährleisten. Ich fände, das wird ja im ersten Moment ein bisschen absurd vorkommen, Truppen, die von den 5 ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates gestellt werden, und die dürfen nie allein agieren, sondern immer nur zu 5. Also natürlich können das mehr Personen sein, aber immer nur zu 5. Nämlich USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China. Deshalb spannend, weil die Interessen so unterschiedlich sind. Und wenn sie das immer gemeinsam machen müssen, ist das schon eine gegenseitige Kontrolle etc. Und dann entwickelt sich aber das, ich habe mich mal ein bisschen erkundigt an der Grenze Nordkorea, Südkorea. Du entwickelst dann natürlich auch Eigeninteressen so im Laufe der Zeit, weil dich das ja nervt, wenn es die Übergriffe und jene Übergriffe gibt. Und das muss dann eben auch deutlich verfolgt werden. Weißt du, ich will dir den Unterschied sagen, der für mich interessant ist. Hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, die Lösung des Nahostkonflikts erlebe ich auf gar keinen Fall mehr. Also bei meinem Alter. Da sterbe ich, bevor es auch nur den Ansatz einer. Jetzt bin ich nicht mehr sicher. Komischerweise, so schrecklich das Ereignis vom 7. Oktober war, so schrecklich jetzt auch die Tatsache ist, dass die Hamas sich hinter der Zivilbevölkerung versteckt. Wenn es stimmt, ich kann es ja nicht nachkontrollieren, ist das ein Kriegsverbrechen. Wenn aber deshalb Israel die Zivilbevölkerung tötet, ist das auch ein Kriegsverbrechen. Und man darf auf ein Kriegsverbrechen nie mit einem anderen Kriegsverbrechen reagieren. Da hatte der Biden ja mal recht.
Und auch nicht aufwiegen gegeneinander.
Nein, da hatte ja der Biden auch mal recht, als er sagte, wir haben viel Solidarität nach dem Sturz der Türme erlebt und tausenden Toten und alles durch die Art unserer Bekämpfung des Terrorismus wieder kaputt gemacht. Und das hat er der israelischen Regierung gesagt, um mir zu sagen, ihr habt viel Solidarität nach dem 7. Oktober erfahren, macht es nicht wieder kaputt. Aber sie sind dabei, es kaputt zu machen.
Ja, sie haben natürlich unglaublich viel, aber natürlich dann auch entsprechend befeuert durch interessierte Kreise, sehr früh jegliche Unterstützung verloren. Das war zu einem Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht so agiert haben, wie sie jetzt agieren. Fraglos ist es notwendig, dass die Einhaltung universeller Menschenrechte von allen
klar
entsprechend eingehalten wird. Das ist, da darf es keine Abstriche geben. Aber es darf eben auch nicht passieren, dass einseitig Hass über Israel verbreitet wird und da auch deutsche Theaterbühnen dafür genutzt werden oder irgendwelche Preisverleihungen. Und dass man eben hier auch nicht sauber differenziert. Also das ist ein Grundauftrag, den hat man. Jetzt gehen wir zurück zu den USA.
Ich will dir nur sagen, deshalb war ich ja in Israel, in Tel Aviv und habe mit unserem Kandidaten für die Europawahl, Professor Dr. Bertram, dort ja auch ein Dermatom, also das ist ein Gerät, mit dem man die Haut wiederherstellen kann, einem Krankenhaus zur Verfügung gestellt, das eben jüdische Israelis, arabische Israelis, Ausländerinnen und Ausländer, Palästinenserinnen und Palästinenser aus dem Westjordanland und Palästinenserinnen und Palästinenser aus dem Gazastreifen behandelt. Gibt es ja nicht so viele Kliniken, aber diese Klinik gibt es. Der haben wir das geschenkt, um ein Symbol zu setzen. Ich bin auch gegen wirklich immer für Differenzierung. Und am 7. Oktober war kein Platz für ein Aber. Da musste man die Verbrechen nur verurteilen. Selbst wenn man hasst, darf man Säuglinge und Babys nicht meucheln und auch nicht Frauen vergewaltigen und danach ermorden. oder unbewaffnete Zivilisten töten, das ist wirklich unerträglich. Aber dann hat Israel natürlich wieder etwas begonnen. Und das Interessante ist, dass der Biden sagt, er will eine Zwei-Staaten-Lösung und Netanyahu sagt, er will auf keinen Fall eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber damit sagt er, er will das Grundproblem ungelöst lassen. Und das geht nicht. Aber ich glaube, dass die Zeit von Netanyahu eigentlich historisch gesehen vorbei ist, dass wir dort einen anderen Ministerpräsidenten kommen werden. Aber lassen wir mal zurückgehen. Das ist ja alles so tragisch. Wir haben ja noch viele Gelegenheiten, darüber zu sprechen.
In jeder Katastrophe steckt immer die Möglichkeit einer Lösung oder eines kathartischen Momentes.
Weil Politik nicht vorbeugend ist.
Weil Politik im Grunde immer nur reaktiv ist.
Immer nur reagiert.
Also, deswegen reagieren wir doch jetzt einfach nochmal, obwohl wir ja die Freiheit haben, uns nicht mehr in diesen politischen Zwängen unterwerfen zu müssen, auf das, was sich in den USA abspielt. Wir haben ein Szenario im Herbst, wo, egal wer gewinnen wird, wir gleichzeitig auch befürchten müssen, und das wird dann auch international Auswirkungen haben, dass es zu einer Verfassungskrise kommt, weil der jeweils Unterlegene und das Lager des jeweils Unterlegenen die Niederlage höchstwahrscheinlich nicht anerkennen wird. Bei den republikanischen Anhängern ist zu rechnen, dass möglicherweise eine höhere Gewaltbereitschaft sogar herrscht, um ihre Ziele oder ihren Frust irgendwie ein Ventil zu geben. Aber auch unter den Demokraten wird man jetzt nicht nur gefällig nicken, dass ein Trump, so wie er ist, diese Wahl nochmal gewonnen hat. Ich finde ja immer wieder auch ganz, ganz erstaunlich, dass ein Trump es geschafft hat, den politischen Skandal einfach zur Farce werden zu lassen. Ich habe das mal so ausgedrückt, ich habe ein Beispiel oder einen Vergleich aus der Ökonomie gewählt. Gesagt habe, er hat den politischen Skandal durch seine Inflationierung entwertet. Also das heißt, um das Ganze mal aus der Sicht dessen, der mit solchen Skandalen dann konfrontiert wird als Wähler, wenn es jemand schafft, nicht nur eine Sau pro Tag durchs Dorf zu treiben, sondern 20 Säue, nimmt man als Wähler irgendwann den Gestank nicht mehr wahr. Und das ist eine Grundlage oder eine Grundaussage, die sehr darauf zutrifft, was Trump sich in den letzten Jahren geleistet hat und weiterhin leistet. Nochmal, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er diese Wahlen gewinnen könnte. Die Auswirkungen auf uns und auf Europa werden teilweise dramatisch sein können. Wahrscheinlich sind sie es dann auch. Und man hätte einfach schon sehr, sehr viel früher sich mit den Protagonisten auseinandersetzen müssen. Weil eines muss man heute sehen, sowohl in der Außenpolitik als auch in anderen Feldern. Er hatte begonnen, seine erste Amtszeit mit relativ erfahrenen Köpfen, weil er keine anderen hatte. Die mussten dann aber stellten schnell fest, mit was für einem Charakter sie es zu tun hatten. Entweder sind sie selbst mit wehenden Fahnen raus oder sie wurden, weil sie ihm Widerspruch gegeben hatten oder unangenehm wurden, einfach des Amtes enthoben. Am Ende hatte er einen wilden Mix von Leuten um sich herum. Jetzt wird das Ganze generalstabsmäßig durchgeplant. Die sogenannte Heritage Foundation hat ein über 900-seitiges Papier schon herausgegeben, wo die unterschiedlichsten Stellen auf allen Ebenen, denkbar allen Ebenen, bereits mit Besetzungsvorschlägen und ideologischen Vorschlägen festgemacht werden. Vieles wird sich über Jahre und Jahrzehnte dann festsetzen. Und das ist etwas, was eine große Unruhe in die bereits bestehende in den USA hineinbringen könnte und was mir schon Sorgen bereitet.
Aber sag mal, er nimmt sich ja vor allen Dingen das Justizministerium vor, weil dort ja Ermittlungen gegen ihn geleitet wurden. Das heißt, er wird doch versuchen, all diese Leute zu entlassen. Aber das ist nicht ganz so einfach. Oder ist das?
In den USA ist ein bisschen anders als bei uns, weil 3 bis 4 Ebenen in der Regel politisch besetzt werden. Aha. Und die verlassen dann auch bei einem Regierungswechsel.
Wechsel, ja.
Als Demokraten schlicht reflexartig, das ist ganz normal. Dann gehen die in die freie Wirtschaft, verlassen das Amt und werden dann neu besetzt. Also da ist schon viel Spielraum gegeben. Er wird nicht nochmal den aus seiner Sicht den Fehler begehen, das Justizministerium mit jemandem zu besetzen, der hieß ja Barr damals, der plötzlich ihm zum echten Stachel in dem dicken Trumpschen Hintern wird. Sondern da wird einer hingesetzt werden, der ein nickender, alles absegnender, Trump am Leben haltender Zeitgenosse sein wird. Und so jemanden in der Verantwortung, in der Co-Verantwortung für Justizfragen, ist, was auch die Gewaltenteilung dann am Ende mit anbelangt, die letztlich über die Gerichte entschieden wird, jetzt nicht über das Justizministerium, das ist Exekutive, aber es hat natürlich Einfluss in diese Bereiche, weil wir dann auch über die Richterbesetzungen sprechen.
Ja, also ich mache mir da auch Sorgen, die inneren Strukturen werden sich verändern. Eigentlich darf man ja nur zwei Legislaturperioden Präsident sein. Roosevelt hat das geschafft, während des Zweiten Weltkrieges es anders zu gestalten, weil das auch in der Zeit wirklich gar nicht gegangen wäre. Ansonsten haben das bisher alle eingehalten. Ich glaube, Trump wird es nicht einhalten.
Du glaubst, dass er noch ein drittes Mal dann kandidiert?
Also wenn er noch, es sei denn, er ist geistig völlig hinüber oder so, oder weiß ich, wird zum Pflegefall oder weiß ich was. Aber wenn er das noch kann, wenn er das noch drauf hat, der hört nicht auf. Der kann
seine
nicht
Eitelkeit
aufhören.
Wird ihm das sicher selbst nahelegen. Ich glaube nur, in einem solchen Fall wird es tatsächlich, auch wenn man sich über manche Köpfe jetzt im Kongress nur wundern kann und den Kopf schütteln kann, wird es eine Gegenbewegung offenen Republikanern geben. Die schlucken ihn jetzt noch einmal. Und es wird auch interessant zu sehen sein, weil diese zwei Amtszeiten sind einfach in der Verfassung festgeschrieben. Das einfach auszuhebeln wird extrem schwierig sein.
Aber kann man nicht argumentieren hintereinander? Die waren ja nicht hintereinander.
Er wird alles versuchen, aber das wird in meinen Augen wird das nicht durchgehen. Und dafür gibt es auch zu viele Ehrgeizige, die dann sagen werden, der Mann ist jetzt mal wirklich zu alt, er war zu erratisch. Und das ist ja deswegen dieses Lame Duck Phänomen, was es ja in den USA, auch bei uns gibt es das, aber aus den USA kommt meines Erachtens die Begrifflichkeit, ist, er wird im letzten Jahr, wird er mehr und mehr Widerstand aus dem Kongress bekommen, weil die Leute beginnen werden, sich ihre eigenen Pfründe zu sichern. Pfründe.
Aber erklär mir mal Folgendes, die Demokraten. Warum stellen sie noch mal Biden auf, der durch seine Art, weil er eben wirklich einfach nicht an Jahren zu alt ist, sondern sein ganzer Körper, sein geistiger Zustand, das alles ist zu alt. Warum stellen die keine andere oder keinen anderen auf?
Weil das amerikanische System mit unserem nicht vergleichbar ist. Dort gibt es nicht den Parteitag, wo sich wie dann bei uns plötzlich ein Lafontaine hinstellt und den Sharping aushebelt, nicht? Wir erinnern uns damals, als das der Fall war. Und wo man mit den Delegierten einfach mal Schlitten fahren kann. Dort ist es so, dass man sich in den sogenannten Primaries innerhalb der Partei in Vorwahlen durchsetzen muss. Und hätte man jetzt Primaries begonnen während der Amtszeit Bidens, wo klar war, es läuft bei den Republikanern wohl mit großer Sicherheit auf Trump hinaus, dann wären dort plötzlich 19 Kandidaten gestanden. Und das war aus Sicht der Demokraten etwas, was ihnen die Möglichkeit einer Wiederwahl sofort pulverisiert hätte. Also einer demokratisch gewonnenen Wahl, egal mit wem, pulverisiert hätte. Das System ist nicht vergleichbar. Und wenn der Präsident, der Amtsinhaber, sagt, er will nochmal, ist es extrem schwierig, ihn dann aus dem Amt zu hebeln. Selbst wenn er mittlerweile mit solchen Schwächen behaftet ist, wie das bei Joe Biden der Fall ist. Also es ist wirklich ein munteres Feld, mit dem wir es da zu tun haben.
Ich glaube, die Einzige, die gegen, aber kann ich mich auch irren, du kennst die USA besser, die eine Chance gegen Trump hätte, wäre Frau Obama. Und weißt du auch warum?
Die hat aber keinen Bock.
Ja, wenn sie Bock hätte. Und zwar, weil sie ihn, wenn der sich aufregt, dann in der Fernsehsendung, ja, und rumbrüllt, was ihr Mann alles für Schaden schon angerichtet hat in den USA, die würde immer sagen, Herr Trump, Sie dürfen sich nicht so aufregen. Wissen Sie, das verkürzt Ihr Leben, da bekommen Sie Infarkte und so. Sie müssen ganz ruhig versuchen zu werden. Also das heißt, du kannst so eine Überlegenheit ausstrahlen, gar nicht durch inhaltliche Argumente, sondern durch eine andere Art des Auftretens.
Ja, nichts bringt ihn ja mehr auf die Palme, als wenn ihm jemand überlegen begegnet. Und das ist ja oft bei so Bullies so, dass die dann irgendwann nur noch japsend dastehen. Und gut, der hat sowieso keine wirklichen Argumente. Aber die wäre, glaube ich, auch durchaus eine Gefahr für ihn. Ich kann aber sehr nachvollziehen, dass sie sagt,
ja, das mich nicht mal antun will. Ja. Wobei ich nett fände, dass ihr Mann, der früher Präsident war, dann der Gattin der Präsidentin ist. Das hat auch was, ehrlich gesagt. Ne?
Ja, plötzlich müsste
man... Aber das
man,
würde der, glaube ich, mit leichter Hand nehmen.
Der könnte das, weil er sicher sein Leben mittlerweile jetzt ja auch nicht unlukrativ gestaltet. Und ich glaube, das ginge bei den beiden. Bei anderen sähe ich das gar nicht so. Wir sehen uns dem Ende dieser Sendung langsam schon wieder irgendwie entgegen. Und dürfen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, oder wie das der Gregor vorhin ausgedrückt hat.
Auf drei Termine hinweisen.
Ja, die liebe Nutzerinnen und Nutzer. Meine Güte, das sagst du aber nicht mehr, oder? Also das sind schon unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Oder sind Nutzer?
Es gibt ja ein paar, die sich das ansehen. Die nutzen das ja in einem breiteren Sinne, weißt du, die hören ja nicht nur zu.
Ja, so richtig. Und im Grunde kannst du dich in dem Sinne auch mal benutzt fühlen. Das kommt ja auch relativ selten
vor. Ich bin
ja
sowieso für neue Worte zuständig. Ich habe ja auch aus dem Podcast einen Podcast gemacht.
Ja, du bist der Neologismus-Kreierer dieses Landes.
Also ich will Ihnen mal, bevor er den Abschied macht, sagen, wann wir öffentlich so auftreten, dass Sie hinkommen können und das sozusagen live erleben können. Das ist einmal am 28. Juni. In Berlin im Admiralspalast, dann am 5. Juli in Hannover im Theater am EGI und dann am 4. September in Dienstlaken im Burgtheater.
Gregor Gysi wird gebügelt und geschniegelt kommen und ganz sich wie immer lustig machen über mein alles andere als freiheitliches Outfit. Und wir werden uns freuen, Sie zu sehen, weil wir hatten bereits zweimal wirklich viel Spaß bei diesen Live-Veranstaltungen.
Richtig. Und die Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, wenn Sie sich jetzt schon darum bemühen wollen. So, und den Link zu den Ticketshops gibt es außerdem in den Shownotes. Ja, und dann können Sie uns natürlich schreiben. Wohin denn? Mist. Mach mal einen Vorschlag.
Mist, die letzten Male konnte ich das immer irgendwie elegant zu dir rüberschieben, nicht? Das war
nicht.
Jetzt hat er mir auch noch alle Papiere hier geklaut. Mit wem
war es nichts?
G.
Nur dreimal. Jetzt hast du fast fünfmal gesagt. Ja, also nochmal. G.
g@openminds.media. Media, nicht com.
Also ggg@openminds.media. Oh. Ich habe es aber abgelesen.
Das klang so schön oberlehrerhaft. Also ich fühle mich verhaftet. Danke, Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche. Überall, wo es Podcasts gibt.